Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast powered by IST.de, den Experten für Weiterbildungen und Studiengängen im Fußball- und Sportbusiness. Der Podcast wird euch präsentiert von den Gründern der Fußball-Consultancy Create Football, Mats Beckmann und Quirin Sterr.
Eine ganze Weile ist es her, dass wir zuletzt hier einen großen Podcast aufgenommen haben, Quirin. Das liegt nicht zuletzt daran, dass du dich auf zahlreichen Reisen befunden hast. Jetzt aber wieder zurück in Deutschland, im verschneiten München. Ich grüße dich erstmal in den Süden.
Boa noite. Und guten Abend aus München zurück. Das war die Begrüßung heute auf Portugiesisch. Und damit könnt ihr euch schon denken, wir bewegen uns heute in Richtung, ja, was ist es denn, Südwesten aus deutscher Sicht, aber wir landen nicht in Portugal, sondern in Brasilien. Darüber sprechen wir heute in unserer Episode. Ganz, ganz spannende Liga, spannender Titelkampf, spannender Abstiegskampf gewesen, der da jetzt in den letzten Tagen und Wochen ja zu Ende gegangen ist, Mats. Ein ganz spannender Fakt vielleicht gleich zu Beginn: In Brasilien gibt es kaum Legionäre, also kaum Spieler, zum einen aus Europa, aber auch kaum Spieler aus anderen südamerikanischen Ländern. Wir haben aber einen Partner an unserer Seite, und zwar das IST-Studieninstitut, die euch dabei helfen, wenn ihr in den Fußball einsteigen wollt, dass ihr auch zum Beispiel internationalen Scouting und grundsätzlich in der Kaderplanung natürlich auch mit Spielern aus dem Ausland, zum Beispiel, wenn ihr für einen Verein arbeiten solltet in der Zukunft oder darauf Bock habt, euch da weiterzuentwickeln. Mats, was kannst du denn alles noch vom IST unseren Jungs und Mädels, die hier zuhören, ans Herz legen? Was kann man da noch so alles für Weiterbildungen empfehlen und vor allem an denen man teilnehmen kann?
Genau, ja, die Frage bekommen wir tatsächlich immer wieder auch bei Social Media gestellt. Deswegen sei hier nochmal ganz stark auf das Fortbildungsangebot hingewiesen. Einen Studiengang davon, nämlich die digitale Kaderplanung mit Fokus eben auf diesem Datenscouting, die begleiten wir ja selbst als Dozenten. Ich kann hier an der Stelle schon mal ankündigen, das mache ich glaube ich sogar zum ersten Mal, dass ich auch im Februar wieder dabei bin im Präsenzseminar. Also wer sich jetzt anmeldet, der kann dann schon in 2 Monaten direkt von unserer Expertise profitieren. Das sind 2 richtig, richtig knackige Tage. Sehr viel Learning by Doing, sehr viel praktische Anwendung, was dann eben auch von Partnern wie uns kommt. Wir sind natürlich noch ein paar andere mit drin, sodass ja eine ganz kleine Gruppe, beim letzten Mal waren wir glaube ich so um die 10 bis 12 Leute, wirklich sehr intensiv dann zusammensitzen, lernen, uns gegenseitig natürlich auch austauschen. Und das ist ja das Schöne, gerade im Fußball, es gibt immer wieder neue Trends, neue Entwicklungen, gerade in diesem Bereich Daten natürlich, in dem wir uns ja bewegen, dass es dort eben nicht auf einem Stand stehen bleibt, sondern dass es immer wieder neue Sachen gibt, die dazukommen, die einfließen. Und wer dort erlernen möchte, wie man da eine gute Struktur sich aufbaut, was man wissen sollte, was man beachten sollte in diesem ganzen Komplex, der ist beim IST genau richtig und sollte unbedingt mal dort auf der Website vorbeischauen. Vielleicht auch für den einen oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk, sich da mal eine Fortbildung zu gönnen oder sich zu wünschen von der Familie, um eben in diesem Bereich weiter Fuß zu fassen. Auch beim letzten Mal waren das ja auch immer wieder Quereinsteiger mit dabei, also auch das ist nicht ausgeschlossen. Was aber ausgeschlossen ist, ist, dass wir heute nur rumschnacken, Quirin. Wir wollen natürlich wieder schön, wie es gewohnt seid, richtig schön knackig hier durchstarten in unserer Brasilien-Episode. Aber um erstmal richtig in Stimmung zu kommen, nimm uns doch gerne mal mit. Du warst in Rio de Janeiro vor Ort und hast dort ja auch einige Eindrücke gesammelt, nicht nur vom Fußball, sondern ja auch vom Land an sich.
Ja, war wirklich ein brutales Erlebnis. War für mich das zweite Mal in Südamerika. Ich war ja schon mal eine recht lange Zeit in Kolumbien. Wer unseren Podcast schon lange hört, der hat das bestimmt auch schon mal vernommen. Bin spontan nach Brasilien geflogen mit einem Kollegen und habe da vor allem alles um dieses Copa Libertadores-Finale im Maracanã herumgebaut. Das war so das Highlight der grundsätzlichen Reise. Aber auch sonst natürlich diesen ganzen Fußball-Vibe, den man da mitnehmen kann, da kommst du im Prinzip in Brasilien ja gar nicht vorbei. Also es ist wie man sich's vorstellt, an der Copacabana ein Fußballfeld nach dem anderen, jung und alt, weiblich und männlich, alle spielen da zu allen möglichen Uhrzeiten Fußball mit Tennisbällen, mit Volleybällen, mit Fußbällen, also wirklich, ja, wie im Traum für jemanden, der Fußballverrückt ist, so wie ich. Dass du eigentlich an jeder Ecke Fußball hast und natürlich auch mit den großen Hauptstadtvereinen die da überall präsent sind. Also natürlich Flamengo und Fluminense, die so die zwei Top-Clubs, sag ich mal, darstellen in Rio. Aber natürlich mit Botafogo und mit Vasco da Gama auch noch zwei weitere Clubs, die ein bisschen kleiner sind, aber die natürlich auch zum einen in der ersten Liga spielen und zum anderen auch eine, ja, gewisse Präsenz haben, aber dann so ein bisschen, ja, mehr beschränkt auf ein paar einzelne Stadtteile, während Flamengo und Fluminense schon, ja, in ganz Rio im Prinzip vorherrschen und natürlich die großen Stadien, die dabei sind. Und du siehst eigentlich, ja, ich würde sagen, bei jedem zehnten Mann auf der Straße, aber auch bei vielen Frauen, ein Fußballtrikot am Leib. Und das macht natürlich schon Bock. Also gerade so im Vergleich zu Deutschland, da musst du auf der Fußgängerzone schon mal so ein bisschen, vielleicht mal ein Stündchen warten, bis du da mal ein Fußballtrikot siehst. Aber da, ja, 30 Grad, Sonnenschein, gutes Essen, ja, und einfach eine coole Stadt mit viel Fußball. Ja, einfach eine coole Kombination.
Du kannst ja gerne mal für alle Fans des Groundhoppings nochmal so ein bisschen die Stimmungslage rund ums Copa-Finale beschreiben, aber auch sonst um die Partien herum, die du besucht hast, und bitte auch die Story erzählen, wie du zu Vasco da Gama gelangt bist und wie eng
Ja,
das war mit deinem Flug. Also das musst du hier auf jeden Fall zum Besten geben.
waren im Prinzip drei Spiele, die wir gesehen haben. War doch dieses ganze Copa Libertadores-Finale so ein bisschen eingeschränkt. So ein Flamengo-Spiel wurde zum Beispiel verlegt, weil die natürlich auch im Maracanã spielen, was aber natürlich schon ein paar Tage vorher umgebaut wurde fürs Finale. Erstes Spiel war Botafogo gegen Palmeiras, also absolutes Spitzenspiel, zu dem Zeitpunkt Erster gegen Zweiter in der Liga. Da werden wir bestimmt später auch noch kurz drüber sprechen, was bei diesem Spiel alles passiert ist, Mats, weil das für mich auch so der Neckbreaker im Meisterschaftskampf war für Botafogo, die, und da kann man schon mal den Spoiler vorwegnehmen, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Meisterschaft historisch verspielt haben, mit insgesamt 13 Punkten Vorsprung, die sie Mitte August noch hatten. Ja, Stimmung im Estadio Nilton Santos brutal gut. Ist das Stadion gewesen, in dem die Olympischen Spiele stattgefunden haben in Rio vor ein paar Jahren. Ist jetzt nicht, ja, ich sage mal, das modernste Stadion. Ist schon so ein bisschen zusammengeschustert alles, aber ich finde sowas ja ganz cool, wenn du auch Stadien hast, die jetzt nicht, ja, so, wie sagt man, etepeteter sind, so komplett fein und sauber, sondern wenn es so ein bisschen rough auch zugeht, sage ich mal. Stimmung brutal gut gewesen, Botafogo-Fans, richtig laut, mit großen Feuerwerkskörpern, eine richtig große Choreografie auch zu Beginn. Und vor allem auch eine sehr, sehr, ich nenne es mal Mitmachquote, die sehr, sehr hoch war. Und grundsätzlich war das in Brasilien überall der Fall, dass du zum einen natürlich diese, ich nenne es mal Ultrakurven oder Ultragruppen hast, die Stimmung machen, aber eigentlich alle anderen Fans, egal wo im Stadion, eigentlich auch das ganze Spiel stehen, mitsingen, mitleiden, mitjubeln. Und man eben nicht diese, ich nenne es mal normalen Fans hat, wie in Deutschland, die halt einfach sitzen und sich dann eben bei einem Tor auch mal freuen, sondern eigentlich ist jeder ein Ultra, mehr oder weniger. Ja, Copa Libertadores Finale war ähnlich, war ja Fluminense gegen Boca Juniors. Ja, mit 150.000 Argentiniern, die extra nach Rio angereist sind, manche 24 Stunden mit dem Bus, viele davon auch am Strand geschlafen an der Copacabana. Da war dauernd eine riesige Traube an Boca-Fans. Da gab es ja auch sogar Schlägereien mit den Fluminense-Fans. Also da ist es richtig wild zugegangen. War ganz witzig, da ist ein Argentinier, der eine Bar an der Copacabana hat, und bei dieser Bar haben sich da teilweise 20.000 Argentinier aufgehalten, die dann da den Strand belagert haben, und dann da gegrillt haben und alles Mögliche. Es war wirklich, aber wirklich ganz, ganz cool, gerade weil Boca natürlich auch eine sehr, sehr starke Fanbase hat, die dann da gesungen haben, Fanartikel verkauft haben und ja, noch ein paar verbotene Dinge auch, aber die gehören nicht hierhin. Ja, Finale war auch stimmungstechnisch extrem gut. Fluminense richtig laut gewesen, die Fans. Ich bin in der Mitte gesessen von beiden Fanlagern. Die Boca-Fans waren ein bisschen ruhig, nachdem sie auch den Großteil des Spiels natürlich hinten lagen und am Ende auch verloren haben. Wurden auch von der Polizei nicht so freundlich behandelt, sage ich mal. Da gibt es ja sowieso starke Konflikte zwischen Brasilien und Argentinien. Aber war wirklich ein brutales Erlebnis auch in diesem Stadion. Ja, man hat im Prinzip so die Anspannung von allen Fans so richtig spüren können in der Luft. Ja, und da zum Abschluss gab es dann noch ein Vasco-Spiel, Vasco da Gama, was auch wegen dem Copa-Finale einen Tag nach hinten verlegt wurde. Ich bin dann zum Spiel auf Einladung vom Verein, musste dann aber in der Halbzeit gehen und mit dem Taxi zum Flughafen fahren, damit ich meinen Rückflug noch erreicht habe. Habe aber Gott sei Dank das Tor des Tages miterlebt, das Stadion gesehen, was eins der ältesten ist in Brasilien und ja, laut eigener Aussage auch die besten Fans in Brasilien erlebt, die wirklich auch sehr, sehr laut waren. Ist ein ziemlicher Oldschool-Verein, nenne ich, oder würde ich mal behaupten, die so ein bisschen jetzt modernisiert werden durch die 777 Group. Also ist ja ähnlich wie die City Group oder die Red Bull Group, eine Investorengruppe, die auch bei der Hertha aus Berlin mit drin sind. Die sind eben auch bei Vasco drin. Ja, und dementsprechend wird der Club so ein bisschen modernisiert gerade, aber sind ja trotzdem nur knapp in dem Abstieg entronnen und eben auch wegen einem Sieg in dem Spiel, als ich da war, eben auch über Botafogo. Ja, was dann so der nächste Neckbreaker war für den Stadtrivalen.
Die Leiden von Botafogo auf jeden Fall komplett ausgekostet auf deinem Trip in Brasilien. Ich finde generell auch auffällig, dass alle vier Aufsteiger in der Liga geblieben sind. Das sieht man, finde ich, auch selten, dass das passiert, gerade bei so einer großen Anzahl. Ich würde aber vorschlagen, lass uns das Feld gar nicht mal von hinten aufrollen, sondern vorne anfangen, nämlich mit dem Meister, wenn du nichts dagegen hast, und lass uns über Palmeiras sprechen.
Ja, ich würde vielleicht, bevor wir kurz reinstarten, noch so einen kurzen Abriss geben, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, alle Aufsteiger sind drin geblieben, wie
Ja.
grundsätzlich so die Lage der Liga aussieht,
Sehr
weil es
gern.
vielleicht auch nochmal ganz spannend ist. Also gerade der Unterschied zu Argentinien ist ganz, ganz spannend in der Betrachtung. Ich habe es ja gerade schon mit Boca und Fluminense angerissen. Der größte Unterschied direkt mal, wenn man im Stadion ist, in Argentinien sind Gästefans in der Regel verboten, in Brasilien aber erlaubt. Dementsprechend gibt es da auch regelmäßig heftige Ausschreitungen, aber es führt trotzdem zu keinem Gästefanverbot, was ja schon ein bisschen verrückt ist. Und die Brasilianer spielen eben im Kalenderjahr, während die Argentinier im Prinzip den gleichen Rhythmus spielen wie Europa. Brasilianer haben ja im Frühjahr, so bis April ungefähr, ja immer noch ihre Staatsmeisterschaft, wo dann, und das wissen vielleicht auch nicht so viele, zum Beispiel im Bundesstaat São Paulo oder im Bundesstaat Minas Gerais, alle Clubs gegeneinander spielen und da spielen dann eben auch Erstligisten gegen Sechstligisten teilweise und am Ende wird dann eben ein Staatsmeister pro Bundesstaat eben ermittelt. Im Vergleich zu Argentinien auch noch ganz spannend, dass der Durchschnittsmarktwert laut Transfermarkt.de in Brasilien pro Team 27 Millionen höher liegt als in Argentinien, was wirklich eine absolute Hausnummer ist, also 32 Millionen in Argentinien, 59 in Brasilien. Beides recht alte Ligen, viele alte Leistungsträger, vor allem bei den Teams und natürlich wenige Legionäre. Und wenn du Legionäre hast, sind es in Brasilien in den meisten Fällen Argentinier, aber auch ein paar Uruguayos. Und in Argentinien spielt nur ein Brasilianer, aber auch eben viele Uruguayos und viele Spieler aus anderen südamerikanischen Ländern. Aber man sieht schon ganz klar, wie sich die beiden Ligen auch vor allem durch die Finanzentwicklung in den Ländern grundsätzlich extrem stark voneinander entfernen, die argentinische Währung, die ja komplett im Boden versinkt in den letzten Monaten. Die tut dann natürlich sein Übriges, weil wenn Spieler gut Geld verdienen wollen und in Südamerika bleiben wollen, geht eben alles nur über entweder einen absoluten Top-Club wie River oder Boca Juniors oder eben Wechsel nach Brasilien, was viele machen. Ein Christian Pavon ist ein gutes Beispiel zum Beispiel oder eben Wechsel in die MLS. Während die Brasilianer dann auch häufiger Spieler nach Europa verkaufen, weil einfach das grundsätzliche Level in der Liga deutlich höher ist. Da kann fast jeder jeden schlagen. Und du hast eben Transfers, die auch mal 30, 40 Millionen in die Kasse von einem Verein wie Palmeiras oder Corinthians etc. spülen. Und das hast du einfach bei Boca und bei River fast gar nicht. Da sind es eben maximal 5 bis 10 Millionen. Das vielleicht noch als kleiner Abriss, um auch so die grundsätzliche Qualität der brasilianischen Liga ein bisschen einschätzen zu können, die wirklich nicht verkehrt ist. Also ist jetzt keine Liga, die von ihrer Technik strotzt. Es denken ja auch viele, dass die dass die Brasilianer alle nur tricksen und nur schön Fußball spielen, sondern es ist eine extrem intensive Liga mit sehr vielen Fouls, hohe Aggressivität, starkes Zweikampfverhalten von fast allen Spielern. Und dementsprechend hast du dann eben auch Spieler, wenn die jung sind und sich dort schon durchsetzen, die auch auf einem hohen Niveau agieren. Und dann eben auch den Schritt nach Europa direkt machen können, weil sie technisch gut sind, aber eben auch körperlich schon extrem gefordert wurden.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch hier auf den Podcast den Eindruck gehabt, dass du in dieser Liga auch eine recht große Schere hast, was das Alter anbelangt. Also ich finde, du hast sehr viele Spieler, die ja vielleicht auch ein Stück weit über ihrem Zenit sind, wo die Europakarriere halt beendet ist. Du jetzt mit 32 bis 37, 38 halt nochmal in Brasilien kickst und deine Erfahrung auch so ein Stück weit weitergibst und hast dann so eine Garde von blutjungen Talenten. Und ich finde, du hast gar nicht so viele Spieler, die dann irgendwo im Zenit sind, und diese Spieler sind dann auch ja für Europa vielleicht nicht, haben vielleicht nicht die höchste Qualität, um dort dann auch spielen zu können, spielen deswegen dann in Brasilien für auch gutes Geld. Deckt sich das auch mal so mit deinem Bild gerade?
Absolut. Du hast sehr wenige, ich nenne es mal Spieler im Zenit, also so zwischen 25 und 29, würde ich mal behaupten, die wirklich eine hohe Qualität mitbringen. Es ist dann eben so ein Rafael Veiga zum Beispiel von Palmeiras. Aber die spielen dann eben auch bei den Top-Teams, und bei den schwächeren Teams hast du diese Spieler fast gar nicht, beziehungsweise die haben halt einfach nicht so eine hohe Qualität. Das sind dann ja oft so ein bisschen Füllstoffspieler, und dann holst du dir eben ja einen 33-Jährigen zurück, der vielleicht in Europa gespielt hat, oder setzt eben viel auf junge Spieler, oder gehst eben ja auf Spieler, die zum Beispiel in Kolumbien extrem gut spielen, und ja, overpaced die halt komplett, aber hast dann eben trotzdem Qualitätsspieler, weil eben auch viele Brasilianer dann in einem gewissen Alter eben auch dann nach China abwandern, in die Emirate abwandern. In Japan spielen auch sehr viele Brasilianer, weil dort eben dann auch nochmal gutes Geld zu verdienen ist, auch nochmal ein Ticken mehr, wie wenn du jetzt ja bei Fortaleza spielst zum Beispiel. Das ist eben schon auch nochmal ein gewisser Grund. Aber ja, absolut richtig. Viele, viele alte Leistungsträger, um es mal zusammenzufassen.
Und diese hohe Wettbewerbsfähigkeit von der Liga zeigt sich auch nicht zuletzt darin, dass jetzt in den letzten Jahren ja nicht nur Gremio abgestiegen ist, sondern jetzt eben auch der FC Santos. Und das kann ich mir in Argentinien jetzt mit River oder mit Boca eigentlich so gut wie gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ja, vor allem, weil Argentinien ja zeitweise auch eine geschlossene Liga hatte, wo gar kein Abstieg möglich war. Haben sie jetzt ja mittlerweile wieder aufgehoben. Aber wenn du jetzt mal auf die letzten, ja, 4, 5 Jahre blickst, da ist jedes Jahr mindestens ein richtig großes Team abgestiegen aus Brasilien. Also auch Corinthians, die ja mal in der zweiten Liga waren. Vasco da Gama ist wieder aufgestiegen.
Cruzeiro.
Genau, Cruzeiro ist auch nochmal ein guter Call. Also da erwischt es eigentlich jedes Jahr mindestens einen. Und auch über Santos werden wir gleich noch kurz sprechen. Es sind dann auch Clubs, die haben es auch ein bisschen selbst zu verschulden, weil auch da wurde ja viel gemauschelt und so viel über veruntreute Gehälter etc. und Gelder gesprochen. Sind dann eben auch Clubs, die haben sich selbst zuzuschreiben, weil ansonsten bleibst du in der Regel auch in der Liga. Wobei man auch, wie ich gerade schon gesagt habe, auch sagen muss, Leistungsdichte extrem hoch. Du hast, wenn du es komplett runterbrichst von den 14 Clubs, von den 20 Clubs sind so 12, 13 wirklich auch große Clubs, die eine gewisse Finanzpower eben auch haben.
Wer sich das definitiv nicht selbst zuzuschreiben hat, schlecht zu performen, das ist Palmeiras. Lass uns mal über den jetzt gekürten Meister sprechen. Für dich eine verdiente Meisterschaft?
Verdient ja, aber doch ein bisschen glücklich. Also wenn man mal ja das so ein bisschen aufrollt, die waren ja die letzten Jahre ja schon auch das Maß aller Dinge in der Liga, haben da auch ja einige Titel mitgenommen, um es mal so zu sagen. Haben ja auch international die Copa Libertadores gewonnen. Ich glaube sogar zweimal, 21 und 22 müsste es gewesen sein. Ja, haben jetzt für mich auch den besten Trainer im Land, mit Abel Ferreira, der jetzt ja in sein viertes Vertragsjahr dort geht, bei Palmeiras. Er ist ein Portugiese, der davor bei PAOK Saloniki am Start war. Ja, brutal talentiert, wie der sein Team aufstellt, hat aber natürlich auch einfach eine, ja, eine ziemlich gute Mannschaft dabei sammeln, weil man eben auch gute Gehälter zahlen kann, weil man Spieler eben auch für viel Geld verkauft. Also jetzt im letzten Sommer mit Gabriel Veron, mit Danilo, halt auch wieder über 30 Millionen eingenommen. Und da kann man sich eben auch mal einen Arthur zum Beispiel dazu holen von Bragantino für fast 10 Millionen. Ja, und mit Endrick wird man jetzt ja den nächsten Spieler spätestens im nächsten Sommer verkaufen, der ja wieder um die 40 Millionen bringen wird. Oder ist es sogar mehr? Ich glaube, es sind um die 40 Millionen.
Ja, ich glaube 45 oder so,
Ja, genau. Und es ist natürlich ein Qualitätsspieler, der verloren geht. Auch da gleich nochmal mehr zu. Aber es ist natürlich trotzdem wieder eine fette Einnahme, mit der man eben wieder die nächsten Talente fördern kann, die ja schon in den Startlöchern stehen. Also mit Estevao, ja, das nächste absolute Top-Talent am Start, Luis Guilherme, der sich dort auch in den nächsten ein, 2 Jahren noch weiterentwickeln wird. Dann schafft man eben wieder ein bisschen Platz offensiv, hat aber schon die nächsten Top-Talente durch die Top-Akademie in den Startlöchern und hat eigentlich gar keinen Stress. Und da geht es eben nur darum, kann man wirklich Meister werden oder geht es halt dann nur auf irgendwie Platz 4 oder 5. Aber das ist so für mich der Club, der wirklich etabliert ist unter den ersten drei, vier zusammen mit Flamengo, weil man einfach viel Geld eingenommen hat und eine gewisse Qualitätsdichte im Start hat, die man eben auch nicht verliert mit einem Ronny zum Beispiel, auch einen Spieler. Ich habe Rafael Veiga gerade schon angesprochen, meisten kreierten Chancen auch der Liga grundsätzlich mit 83 über die gesamte Saison. Und solche Spieler, die wechseln mit 28, mit 27, wechseln die nicht mehr nach Europa, verdienen da gutes Geld und die liefern einfach über die nächsten Jahre noch so eine hohe Qualität, dass man nicht absinken wird.
Ja. Also alle genannten, Estevao, Luis Guilherme, Endrick, alle maximal 17 Jahre alt, das sei nochmal hier erwähnt. Finde ich wirklich unfassbar, in was für einem Alter diese Spieler jetzt ja schon auch viele Einsätze bekommen haben. Und im Falle von Endrick kannst du ja gerne nochmal ein bisschen weiter ausführen, dass er nicht nur mitspielt, sondern auch Spiele entscheidet.
Ja, genau, war vor allem eben dieses Spiel bei Botafogo, als man zur Halbzeit 3-0 hinten war. Das Spiel war im Prinzip schon entschieden. Zweite Halbzeit dann die Endrick-Show schlechthin. Erste Halbzeit war er noch ein bisschen unsichtbar. Ich habe mich an diesem Tag in Endrick verliebt. Hat auch seitdem, seit diesem Spiel, wo er dann doppelt getroffen hat, auch, ich glaube, nochmal 7 Tore geschossen bis zum Saisonende. Also nochmal seine Bilanz auf jetzt insgesamt 11 Tore nach oben geschraubt, was für einen 16-Jährigen ja wirklich brutal ist. Einfach ein brutales Komplettpaket. Also wie weit der körperlich schon ist, ist unfassbar. Wenn man mal Videos oder Fotos von ihm anschaut, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so dicke Oberschenkel hat wie Endrick. Und mit diesen Beinen kann er natürlich auch brutal stark antreten. Tempo ist wirklich unglaublich bei ihm. Trotzdem super beweglich, technisch wirklich richtig gut. Wer Bock hat, kann sich mal das zweite Tor bei Botafogo anschauen, als er den Ball ja hoch zugespielt bekommt und dann den Gegner ins Leere rutschen lässt, ihn nur so leicht einmal streichelt den Ball und dann aus 20 Metern richtig stramm ins untere Eck abschließt, durch alle möglichen Spieler durch. Es war wirklich ein super Tor, was ich auch in Europa selten gesehen habe. Ja, dazu, ja, Abschluss, also Abschluss wirklich super gut, auch in der Luft immer wieder anspielbar und den Ball festmachen unter Druck auch wirklich gut, jetzt schon. Was bei ihm so ein bisschen auffällt, dass er sich gerne in den Halbraum fallen lässt, also auch in diesem Spiel gegen Botafogo oft auch das Zentrum verlassen, weil er einfach ja die Eier in der Hose hatte, um es mal ganz platt zu sagen, das Spiel auch wirklich voranzutreiben, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, hat sich da dann immer wieder auch teilweise richtig tief anspielen lassen, um einfach vorne Flanke reinzuschlagen, damit dann auch in der 99. Minute den Siegtreffer für Palmeiras vorbereitet per Flanke. Ja, also wirklich jetzt schon Spieler, der viel Verantwortung übernehmen kann, der ein hohes Level an Qualität jetzt schon mitbringt und noch so viel Potenzial da drin vorhanden ist. Mich hat er ganz stark an Kun Agüero erinnert. Noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen wuchtiger, aber beide halt sehr, sehr klein. Ja, macht Bock und ich habe jetzt schon große Lust drauf, ihn bei Real Madrid zu sehen und glaub auch, wenn man ihn hat, dass man Mbappé gar nicht zwingend braucht.
Ja, super spannende Ausführung. Ich habe das schon sehr genossen, als du mir direkt nach dem Spiel davon berichtet hast und doch sehr in Schwärmen geraten bist, was Endrick anbelangt. Also auf den kann man sich definitiv freuen. Generell, Palmeiras, du hast es gesagt, am Ende ein Stück weit glücklich Meister geworden. Ich finde, in den Daten war jetzt auch sehr auffällig, dass sie insgesamt 18 ihrer Tore nach Standards erzielt haben. Und da sind jetzt keine Elfmeter mit drin. Also schon eine Mannschaft, die auch viel über den ruhenden Ball gekommen ist, gar nicht mal jetzt nur mit dieser spielerischen Brillanz zu Torchancen gelangt ist. Am Ende schon so ein bisschen diese Cleverness, die sich da auch gezeigt hat im Meisterschaftsrennen.
Ja, so ist es. Gerade wenn man Gustavo Gomez in der IV hat, der auch Kapitän ist, brutaler Leistungsträger, der ist halt in der Luft auch eine absolute Wucht, auch Murillo. Sind einfach Spieler, die körperlich auch richtig weit sind, die kannst du natürlich auch in der Luft super suchen. Aber trotzdem natürlich auch aus dem Spiel die zweitmeisten Tore der Liga erzielt. Also ja, sehr variabel in der Chancenkreation und dann eben auch clever im Finishing. Generell sehr abgewichste Truppe. Ja, mit einem guten Trainer. Also, ja, macht Spaß, Palmeiras zu verfolgen und ja, kann man fast nicht mehr zu sagen. Also, Meisterschaft kann auch vermutlich nächstes Jahr eher nur über Palmeiras gehen.
Ja, bei Gremio gibt es, glaube ich, auch eine ganze Menge zu sagen. Die sind ja als Aufsteiger direkt mal durchmarschiert und jetzt noch Vizemeister geworden. Und das, finde ich, ist wirklich eine Performance, die glücklicher kaum sein könnte. Nach Expected Points wäre die Mannschaft 14. Also haben viel, viel mehr Tore erzielt und eben auch ja, weniger Gegentore bekommen, als es zu erwarten war. Und das, obwohl man die zweitmeisten Tore ja geschossen hat, die meisten aus dem Spiel heraus und sogar die viertmeisten Gegentore geschluckt hat, weswegen man am Ende ja auch nur eine Tordifferenz von +7 hat. Auch eine Seltenheit als Tabellenzweiter. Also Gremio-Spiele waren immer ein Spektakel und es liegt vor allem natürlich an Luis Suarez.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Glück bei Gremio hatte einen bestimmten Namen. Und ohne Suarez, der jetzt ja zu Inter Miami zu Lionel Messi wechseln wird, wird es,
Genau.
glaube ich, eine ganz andere Saison nächstes Jahr für Gremio.
Denke ich auch. Also zu Suarez mal die Daten. Der hat 27 Scorer beigetragen zum Erfolg, also Tore und Vorlagen. Dazu kommen dann noch 6 Second Assists, wo er quasi die Vorlage zur Torvorlage gegeben hat. Und dreimal hat er den Pass zu dieser Vorlage ge geliefert. Also wirklich eine unfassbare Zahl an Treffern, an denen Suarez direkt beteiligt war. Wirklich unfassbar. Generell auch sehr viele Distanzschusstore, die Gremio erzielt hat. Suarez sogar 3 davon, habe ich in seiner ganzen Karriere auch selten gesehen. Hat er jetzt in Brasilien aber auch noch hinbekommen, also wirklich aus sämtlichen Lagen getroffen. Ja, und Gremio sonst eine Mannschaft, die nicht gar nicht so spielstark jetzt dahergekommen ist, also schon eher über diese individuelle Klasse gekommen, haben kaum Ballbesitz gehabt, eigentlich nur die Absteiger hatten da weniger in der Liga und das ist schon sehr auffällig, wenn man sich eben die anderen Spitzenteams anschaut, wo ja doch fast alle auch unter dem Team stehen, die am meisten Pässe spielen, die auch sehr viel Ballbesitz haben, die das Spiel dominieren, kontrollieren. Gremio hier die klare Ausnahme und ja doch, ja, mal sowas von ein Überraschungszweiter.
Ja, und ja, fast sogar noch die Meisterschaft geholt. Also am Ende waren es 2 Punkte, die da gefehlt haben.
Ja.
Wer das Meisterschaftsrennen so ein bisschen verfolgt hat, der wird es auf dem Schirm gehabt haben, dass da zwischenzeitlich so 3 Spieltage vom Ende noch 6 Clubs wirklich bis auf 2 oder 3 Punkte zusammen waren. Und dann im Prinzip alles hätte passieren können. Und Gremio sich dann ja auch erst gegen Ende der Saison noch so richtig vorgeschoben hat. Die waren ja ein bisschen so in Lauerstellung. Und wenn man da ja während der Saison mal 1, 2 Siege mehr eingesackt hätte, ja, dann wäre vielleicht sogar der ganz große Coup möglich gewesen. Spannend finde ich ja, auch wenn man hier wieder auf die Leistungsträger im Team blickt, alle so zwischen 25 und 28, also auch keine wirklich blutjungen Spieler, die einen großen Impact hatten und viele Spieler, die eben keine Brasilianer sind, was ja auch ein bisschen untypisch ist, aber hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass man in Porto Alegre jetzt auch nicht im Zentrum von Brasilien ist. Sondern natürlich so ein bisschen, ja, auch vor allem nah an Uruguay dran ist, und sich da natürlich auch die Spieler recht leicht mal scouten lassen.
Absolut. Der Erfolg von Atletico Mineiro, der hat, glaube ich, nicht nur einen Namen, sondern zwei. Möchtest du sie benennen?
Ja, finde ich ganz interessant. Es ist schon so eine lustige Komponente, wenn man auch so aus Bundesliga-Sicht da mal drauf blickt. Ja, im letzten Jahr mit Hulk und mit Diego Costa Meister geworden, brutal gutes Sturmduo gewesen. Diego Costa dann gegangen, ist jetzt, glaube ich, auch seine Karriere beendet, ich weiß es gar nicht genau.
Ich glaube auch, ja.
Dann hat man Paulinho als Ersatz dafür, oder ja, nicht richtig als Ersatz dafür geholt, aber hat man Paulinho aus der Bundesliga zurückgeholt, der da ja so ein bisschen gefloppt ist, aber natürlich auch viel verletzt gewesen. Und dann hast du eine Saison, in der Hulk 15 Tore macht, 11 Assists beisteuert und Paulinho 20 Tore und 2 Assists beisteuert. Zusammen, also allein wenn man nur auf die Tore blickt, fast 70% aller Teamtore erzielt haben die beiden in der Sturmspitze. Und was ich bei Hulk ganz spannend fand, aber eben auch bei Luis Suarez, dass beide jetzt auch im recht guten Alter, sag ich mal, auch so richtig in so eine bisschen eine Spielmacherrolle reinkommen. Beide mit vielen Assists, auch viele Schnittstellenpässe gespielt, halt die meisten Schnittstellenpässe der gesamten Liga, auch sehr viele Chancen grundsätzlich kreiert, sodass man sieht, okay, Tempo ist vielleicht nicht mehr so richtig da, aber die haben halt trotzdem noch diese hohe Spielintelligenz, die sie auch außerhalb von Brasilien so erfolgreich gemacht hat. Und dann setzen die eben ein, um den schnelleren Spieler dann vors Tor zu bringen.
Obwohl du Mineiro vorbereitet hast, habe ich eine Frage an dich, die du hoffentlich nicht weißt und mal schätzen darfst. Wie viele Tore von Paulinho wurden denn nach einer Vorlage von Hulk erzielt?
Ja, natürlich habe ich mich gut vorbereitet. Also habe ich das natürlich auf dem Schirm, dass es 8 Tore waren, die Hulk
Ah.
vorbereitet hat. Ich glaube, der zweitbeste in dieser Statistik waren 3 Tore von
Ja,
einem
genau.
Spieler,
Ja, ja.
die ein anderer vorbereitet hat. Also da sieht man schon dieses kongeniale Duo da vorne drin, was ja auch absolut nicht zu erwarten war. Also für mich kam das auch schon ziemlich überraschend. Ja, grundsätzlich Atletico Mineiro ein schon schnelles Team, eben auch mit Paulinho vorne drin, viele Kontertore erzielt, gern so ein bisschen über Paulinho, eben auch der nach links ausgewichen ist, auch mit Arana, dem Kapitän, der Linksverteidiger ist, schon einen recht linkslastigen Ansatz gehabt und eben vor allem über eine sehr kompakte Defensive gekommen. Also man hatte schon ziemlich wenige Expected Goals, die man kassiert hätte müssen, und dann waren es noch 13 Tore weniger, die man am Ende des Tages geschluckt hat, was jetzt auch ja nicht zuletzt auf Keeper Everson zurückzuführen ist, der dann eine sehr, sehr ordentliche Saison gespielt hat. Aber auch die Defensive um Mauricio Lemos und dem Uruguayer, ja, der da den Laden schon sehr, sehr gut dicht gehalten hat, um es mal so zu sagen.
Absolut. Ja, spannend finde ich noch den Linksverteidiger mit Rubens, auch erst 22 Jahre alt, der die meisten erfolgreichen Tacklings hatte in der Saison auf 90 Minuten gerechnet. Also auch hier ein sehr, sehr ja, aggressiver südamerikanischer Außenverteidiger, wie wir sie auch in Europa immer mal wieder erleben, die ja meistens so sehr, sehr abgeklärt sind, trifft auch hier zu. Ansonsten, was sagst du generell zur Performance von Mineiro? War das Also hattest du auch nicht wirklich so auf dem Schirm, dass die doch so stark mit dabei sind, auch im Meisterrennen, oder?
Ja, unser Freund Alex Baumjohann, der mit dem Atletico Mineiro Sportdirektor sehr gut befreundet ist, der hat die ganze Zeit gesagt, Atletico Mineiro, die werden noch Meister. Mark my words. Dementsprechend hatte ich die Qualität vom Team so ein bisschen auf dem Schirm in den letzten 2 Monaten, aber war dann trotzdem überrascht, dass man sich da noch so oben dran geschoben hat. Was aber natürlich auch damit zu tun hatte, dass ja gerade Botafogo, aber auch Flamengo so ein bisschen haben federn lassen.
Über Flamengo wollen wir als nächstes sprechen, würde ich mal vorschlagen. Fand ich hier ganz interessant, weil ich die, glaube ich, vor einem Jahr, vor anderthalb, als wir das letzte Mal so über Südamerika gesprochen haben, hier im Podcast, hatte ich sie auch vorbereitet. Und tatsächlich ist auch die Spielweise immer noch sehr, sehr dicht dran, an dem, was man da schon gespielt hat. Man hat auch mal wieder den dritthöchsten Ballbesitz gehabt, sehr, sehr viele Pässe gespielt, gerade so mit Fabrizio Bruno, mit Leo Pereira immer wieder den Ball zirkulieren lassen, dadurch auch ja, viel Dominanz ausgeübt, am Ende die viertmeisten Tore erzielt, ungefähr deckungsgleich auch mit dem Expected Goals Wert, also auch hier gut dabei, stark immer wieder in die Tiefe gespielt, gerade Gerson ist hier auch zu nennen, der in Europa nicht wirklich Fuß gefasst hat, hat ja erst für die Roma gespielt, später nochmal für Marseille, aber auch bei beiden Stationen jetzt nicht, keine Bäume ausgerissen, bisschen wie Paulinho, noch nicht so oft verletzt, also Flamengo hier auch mal wieder eine Mannschaft, die eben vor allem durch diese Dominanz immer wieder gut Druck erzeugt hat auf das gegnerische Tor, wo aber so ein bisschen, finde ich, ja, so ein bisschen der Punch auch am Ende gefehlt hat. Am Ende ja Vierter geworden, punktgleich mit Mineiro.
Ja, für mich Flamengo das Paradebeispiel für einen Verein, der viel Geld hat und dieses Geld ganz gerne in Spieler steckt, die in Europa so ein bisschen in der Sackgasse stecken, oder in Europa halt nicht den ganz großen Sprung geschafft haben. Also allein wenn man jetzt mal ja, auf das erste Team blickt, du hast zum einen mit David Luiz einen Spieler, den hast du zurückgeholt. Dann hast du vor allem mit ja, Felipe Luiz einen Spieler, der auch zurückgekommen ist, Ayrton Lucas, der in Russland nicht so richtig weitergekommen ist. Du hast mit Pulgar einen Spieler, der in Florenz nicht so richtig weitergekommen ist. Mit Gerson, den hast du gerade schon angesprochen. Dann hast du mit Everton einen Spieler, der bei Benfica nicht so richtig weitergekommen ist. Luis Araujo zurückgeholt aus der MLS. Pedro, der in Italien nicht den Durchbruch geschafft hat. Und Barbosa, auch bei Inter nicht richtig den Durchbruch geschafft hat. Sind die Spieler, die mit am meisten verdienen. Gabriel Barbosa verdient um die 2,5 Millionen netto, also schon ja ein sehr ordentliches Gehalt, natürlich jetzt nicht auf Europa-Top-Niveau, aber für Brasilien als Nettogehalt, da lässt sich schon sehr, sehr gut aushalten. Und da sind natürlich seine 5 Tore in der aktuellen Saison deutlich zu wenig. Pedro da mit 13 ja noch ein bisschen besser, aber diese ganzen Rückholaktionen finanziert man sich eben damit, dass man jedes Jahr so ein, zwei eigene Talente dann wieder für ganz gut Geld verkauft. Ja, also schon so. Wenn man es mal auf Bundesliga-Ebene ausdrücken möchte, so der FC Bayern Brasiliens, ja, weil man sich eben immer wieder mit die besten Spieler dazu holt, auch aus Argentinien immer mal wieder Top-Spieler dazu holt, wie Agustin Rossi. Ja, aber ja, also man kann schon sagen, auch so, wenn du auch auf ganz Brasilien blickst, du hast in jeden Bereichen in Brasilien, in allen Gebieten ganz, ganz viele Flamengo-Fans, also viele. Ja, ich nenne es mal Erfolgsfans, die einfach den Verein halt auch verfolgen, weil man in den letzten Jahren und auch davor eben ganz viele Titel einheimsen konnte.
Lass uns direkt ein Team weiterspringen und weiter Fahrt aufnehmen, und zwar zu einem Team, das ein ja wirklich ikonisches Wappen hat, mit diesem ja schwarzen Grund, diesem weißen Stern da drauf, sofort natürlich erkannt. Es ist Botafogo. Du hast sie vorhin schon mal angesprochen, die ja wirklich eine wirklich grausame für alle Fans, ja quasi eine Rückrunde oder Saisonschlussphase hinter sich haben, die jetzt noch von Platz 1 auf Platz 5 zurückgefallen sind. Im Endspurt der Saison, wie immer die klassische Reporterfrage: Woran hat es gelegen?
Ja, an vier Trainerwechseln und an Cristiano Ronaldo. Das ist eine ganz interessante Connection. Ja, gibt im Prinzip einen Trainer mit Luis Castro, mit dem man bis Ende Juni sehr, sehr erfolgreich performt hat, hat da nur 10 Punkte liegen lassen bis zu dem Zeitpunkt. War da ja schon sehr weit enteilt, waren ja Mitte August, wie ich es vorhin schon gesagt habe, 13 Punkte Vorsprung, die man hatte auf Platz 2. Luis Castro hat dann Ende Juni auf Bitte von Cristiano Ronaldo bei Al Nassr angeheuert, in Saudi-Arabien, hat Botafogo dementsprechend sitzen lassen. Man hat dann Bruno Lage, den Ex-Wolf-Trainer Wolfstrainer geholt, der dann aber sehr, sehr wenig gerissen hat, hat dann unter anderem damit begonnen, diesen Vorsprung zu verspielen, wurde dann Mitte September entlassen, nachdem es in der Kabine einen Aufstand gegen ihn gab. Da hat man auf Bitte vom Team den U23-Trainer Flavio zum Trainer ernannt, der aber nur 2 von 8 Spielen überhaupt irgendwas reißen konnte, überhaupt einen Punkt holen konnte. Der wurde dann auch nochmal entlassen und dann hat man mit Thiago Nunes am Ende des Tages dann die Meisterschaft komplett verspielt. Hat aus den letzten 11 Spielen 6 Remis und 5 Niederlagen eingesammelt. Ja, und das Ganze hat eben nicht direkt damit begonnen, aber der dritte Punktverlust von dieser Serie war eben dieses 3 zu 4, was man sich da geleistet hat gegen Palmeiras nach dieser Führung. Und da hast du auch im Stadion schon gemerkt und danach auch auf Social Media, dass viele Leute schon kommentiert haben, so, das waren Championship-Winning Points für Palmeiras oder das war der Neckbreaker für Botafogo, weil es schon wirklich übel war, dass du 3-0 vorn bist, kontrollierst das Spiel weiterhin, es steht 3-1, dann verschießt Tiquinho Soares 10 Minuten vorm Ende einen Elfmeter, der auf 4 zu 1 gestellt hätte. Dann kassierst du 2 Minuten später das 3 zu 2, in der 90. Minute das 3 zu 3 und in der 90. plus 9 das 3 zu 4. Natürlich absoluter Neckbreaker und 2 Wochen später war man wieder vorne, 3 zu 1 gegen Gremio und hat sich dann noch einen Luis Suarez Hattrick eingefangen und wieder 3 zu 4 verloren. Und das war dann ja tatsächlich einer zu viel. Dazu noch die Niederlage bei Vasco da Gama im Derby beim Abstiegskandidaten. Ja, da hat man sich nicht wirklich von erholen können. Aber grundsätzlich, wenn man so auf das Team blickt, ja, war es für mich auch schon verwunderlich, dass man überhaupt so gut performt hat. Also aus dem Spiel heraus nicht viel gerissen, unter 50% Ballbesitz. Man wollte gar nicht so richtig den Ball haben, waren viele Konter und Standardtore, die man erzielt hat. Gegen den Ball eine recht tiefe Positionierung, also auch kein wirkliches Pressing. Also definitiv kein Fußball, den man sich von einem Meister erwartet. Oh ja, und dementsprechend hat sie das Ganze dann auch so ein bisschen ausgeglichen zum Saisonende hin. Gerade auch, weil eben die Top-Performer, also ein Adrielson, aber auch ein Tiquinho Soares schon einen ja, ordentlichen Leistungseinbruch dann zu den ganzen anderen Faktoren dazu noch erlebt haben. Matheus Nascimento, spannendes Talent, von dem man auch viel erwartet hat, dieses Jahr auch nicht wirklich gezündet. Ja, und dementsprechend kann man dann so eine Meisterschaft auch schon mal verspielen.
Wenn ich mir noch notiert habe, bei Botafogo ist jetzt noch nicht angesprochen, mit Lucas Perry, nämlich den Keeper, der eine sehr, sehr starke Bilanz hat bei den Prevented Goals, also eigentlich noch ein Faktor dafür war, dass man eben lange Zeit auch sehr gut und positiv unterwegs war. Auch er konnte es am Ende halt nicht verhindern, nicht stoppen, diesen Abwärtstrend, der wirklich ja schon fast einmalig ist. Du hast es ja eben gesagt, also ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein Team, das an der Tabellenspitze steht, an den letzten 11 Spieltagen keinen Sieg mehr holt. Also das finde ich so surreal, einfach alleine das jetzt nochmal zu hören. Wirklich unfassbares Meisterrennen gewesen in Brasilien.
Ja, was noch ganz, ja, für uns jetzt hier im Podcast amüsant ist, es gab so ein paar Dinge noch, die in der Zwischenzeit dann noch passiert sind, die so diesen Ruf von Botafogo als das unglücklichste Team in Brasilien so ein bisschen belegen, den man schon seit Jahren wettert, weil man seit 95 keinen Meistertitel einsammeln konnte. Und immer wieder an so ja, verrückten Dingen gescheitert ist. Da war zum Beispiel ein Spiel bei Paananense, als man 1-0 geführt hat, dann gab es einen Stromausfall im Stadion, dann hat man die Notstromaggregate angeschaltet, die aber nicht für den VAR-Bildschirm gereicht haben. Und hat man in der Nachspielzeit ein Gegentor per Hand kassiert, was aber gegeben wurde, weil es eben nicht geprüft werden konnte. Und allein sowas sind halt auch wieder 2 Punkte, die dir fehlen und was dich natürlich so ein bisschen mental dann auch bricht. Nichtsdestotrotz gab es da im August schon viele Bilder von Fans, die sich da schon den Meistertitel als Tattoo haben stechen lassen. Ja, da hat man auch wieder gesagt, ja, hätten sie mal bloß ja drauf geachtet, was bei Botafogo bei sowas immer passiert, dass man dann eben ja auch in der Lage ist, sowas noch zu verspielen. Ja, keine Seltenheit bei dem Verein, aber natürlich trotzdem historisch. Grundsätzlich auf den Verein geblickt, aber jetzt kein besonders spannendes Talent am Start. Viele Spieler, die eben auch recht alt sind, ein bisschen im Zenit. Ja, so ein Eduardo zum Beispiel, aber auch Junior Santos, die schon wirklich gut performt haben, auch als ich die zweimal habe spielen sehen. Ja, aber jetzt auch keine Spieler, die da noch einen Mehrwert finanziell bringen werden.
Lass uns ein Team weiterspringen, würde ich sagen. Und lass uns über Red Bull Bragantino sprechen. Ich finde bei der Mannschaft immer sehr interessant, schaue ich mir eigentlich jedes Jahr an, wie da jetzt die Teamspielweise genau aussah. Weil klar, gehören zum RB-Imperium, RB-Fußball, glaube ich, auch für jeden sehr ersichtlich, schnelles Gegenpressing, Umschaltaktion dort erforderlich. Und ich finde, dass sich die Spielweise gerade jetzt vom brasilianischen Team immer mehr dorthin entwickelt und in dieser Saison mit am stärksten auch zu sehen ist. Also man hat mit Abstand das jüngste Team gehabt in der Liga mit einem Durchschnittsalter von 24,4 Jahren. Zweitjüngstes Team war Vasco. Die waren im Schnitt sogar 2 Jahre älter. Also wirklich ein Riesenunterschied zwischen den beiden Punkten. Nach Expected Points wäre man sogar Vizemeister geworden, hat sich insgesamt also sehr, sehr gut präsentiert. Die meisten Schüsse abgegeben, die höchste Zweikampfintensität, ein enorm niedriger PPDA-Wert, was man hier auch wieder gesehen hat. Dazu den höchsten Expected Goals Wert und die wenigsten Gegentore aus dem Spiel heraus, also allesamt Daten einer Spitzenmannschaft bei Bragantino. Am Ende hat es trotzdem nicht für den ganz großen Wurf gereicht, aber rein, wenn man jetzt auf diese Leistungsdaten blickt, eine äußerst erfolgreiche Saison.
Ja, absolut. Ich habe mir natürlich auch die Pressing-Daten angeschaut, schon wirklich heftig zu sehen, so Intensität und Effizienz im Gegenpressing, mit Abstand das beste Team der Liga. Einen ganz spannenden Spieler, den wirst du bestimmt gleich noch benennen, finde ich Juninho Capixaba. Die Daten von ihm sind ja wirklich verrückt, also gegen den Ball, meiste Pressing-Aktionen der gesamten Liga als Linksverteidiger.
Ja, wirklich brutal stark. Und das, obwohl ja eigentlich Luan Candido zurückgeholt wurde, der sich in Leipzig auch nicht so wirklich behaupten konnte, nach mehreren Leihen dann eben zurückgekommen. Aber gerade eben die Leistung von Juninho, 26 Jahre, hier einfach wahnsinnig gut gewesen.
Sonst noch ein, zwei Spieler, die man im Kader hat, wo du sagst, da auf jeden Fall mal drauf blicken, weil die wirklich super gespielt haben, weil nach Expected Points wären wir ja sogar Zweiter geworden.
Ja, genau, habe ich ja gerade gesagt. Also ich finde gerade in dem Kader Angreifer Thiago Borbas brutal spannend. Kam ja vor der Saison jetzt im Januar zum Team. Ist ein uruguayischer Mittelstürmer aus Montevideo, aus River Plate aus Uruguay ja gekommen für fast 5 Millionen. Den finde ich brutal interessant. Ist jetzt ja auch schon Nationalspieler mit 21. Könnte so ein bisschen in diese Gilde wieder reinkommen, dieser doch sehr prominenten uruguayischen Angreifer. Ansonsten, klar, viele junge Spieler im Team von RB, aber ich finde es wirklich wahnsinnig schwierig, hier jetzt einen herauszuheben, weil es einfach auch im Teamkomplex eine wahnsinnig gute Performance war. Also ich habe mir hier gar keinen so fett markiert, wie ich es bei einigen anderen getan habe.
Dann lass uns direkt mal überleiten zum Copa Libertadores-Sieger, zu Fluminense, dem, ja, ich nenne es mal den zweitgrößten Club in Rio, mit dem aber prominentesten Trainer, mit Fernando Diniz, der ja auch bei der Nationalmannschaft Brasiliens jetzt ganz stark involviert ist, da jetzt auch ja gerade übergangsweise Trainer, vielleicht sogar langfristig. Mal sehen, was mit Carlo Ancelotti passiert. Diniz macht es ja so ein bisschen in Personalunion mit seiner weiteren Stelle bei Fluminense, ist so ein. Eigentlich vom Außen her so ein Oldschool-Trainer, also mit einem Schnauzbart, immer sein T-Shirt in der Trainingshose drin, so ein bisschen ja von der alten Gilde möchte man meinen, aber den Fußball, den er spielen lässt, der revolutioniert gefühlt gerade Europa und grundsätzlich auch die ganze Fußballwelt. Also wer auf Twitter unterwegs ist, wird einem Namen mit Sicherheit schon mal oder wird einem Namen mit Sicherheit nicht vorbeikommen, wenn es um Fußball geht. Ist im Prinzip ein sehr, sehr dominanter Fußballstil, den er spielen lässt, gerade mit André, der ja auch von Liverpool umworben wird auf der 6, im Prinzip den perfekten Spieler. Der Fokus bei Denise, im Denise-Football, liegt eben ganz stark drauf, Räume zu überladen und den Gegner damit auseinanderzuziehen, dass man schafft, dass die eigenen Spieler gar nicht im Prinzip auf eine Position festgenagelt sind, sondern dass sie sich in viele Räume einfach frei reinbewegen können. Und ganz spannend ist so dieser Stufenaufbau, wie man es bei Denise nennt, dass man immer versucht, drei Spieler in unterschiedlichen Distanzen zum Passspiel oder zum passspielenden Spieler ja positioniert, die aber alle in unterschiedlichen Räumen stehen, also dass man immer den Ball nach vorne spielen kann, aber dass die Spieler eben nicht in einer Linie stehen, sondern dass man immer die Option hat, ich spiele entweder 10 Meter nach halb links oder ich spiele 20 Meter nach halb rechts oder 30 Meter zentral nach vorne, sodass du durch ganz viel Laufarbeit ohne den Ball immer eine Raumprogression und einen Raumgewinn schaffen kannst per Pass und gleichzeitig weltweit somit das Team, was am meisten Raum per Lauf überbrückt. Also extrem starke Läufer am Ball. André ist da auch ja einer davon. Und eben auch ganz starke Flügelspieler, die komplett über 1 gegen 1 kommen, da immer wieder isoliert werden auf den Flügelpositionen mit Araujo und mit Keno, die über ein brutales Tempo verfügen. Und ganz spannend, und das wird dich freuen, Mats, weil du ja, ich glaube, immer auf solche Spiele auch Bock hast, dass Fernando Diniz den Zehner revolutionieren möchte. Dementsprechend Ganso, ja, absolut gesetzt in seinem Team, der ja in Europa auch nicht so richtig funktioniert hat. Aber der ist der, ja, wichtige Mann im Zentrum, der jetzt gar nicht mal unbedingt so viele Scorer auch beigetragen hat in der letzten Saison, auch jetzt im Copa Libertadores-Finale nicht so wirklich auffällig war, aber durch seine Laufarbeit ohne Ball, sich immer wieder in Räume reinzubewegen, den Ball klatschen zu lassen, Laufangebote zu schaffen, ja, einfach brutal wichtig fürs Team grundsätzlich und schafft damit halt ganz viele Räume für vor allem die Außenspieler, die man dann natürlich mit Tempo ja auch in Szene setzen kann. Wenn man auf die Offensive blickt, da hast du eben mit German Kano und mit John Kennedy zwei Stürmer, die sich so ein bisschen unterscheiden, aber die vor allem beide im Anlaufen extrem gut sind. Und das ist auch nochmal so der zweite Step von Denise eben gegen den Ball, dass man unglaublich aggressiv mit ganz, ganz hoher Intensität ein Mann-gegen-Mann-Pressing spielt und den Gegner im Prinzip überhaupt nicht ja atmen lässt und dementsprechend ja ganz viele hohe Balleroberungen generiert und dementsprechend auch aus dem Spiel heraus über die hohen Balleroberungen sehr einfache Torchancen am Ende des Tages auch ja generieren kann. Und Denise spricht halt total oft davon, dass er Fehler bei seinen Spielern sehen will. Er will sehen, dass Spieler ins Risiko gehen, dass sie mutig sind, dass sie den Ball nach vorne bringen wollen, dass sie attraktiven Fußball spielen wollen. Und wenn Fehler passieren, gehören die eben zur Entwicklung dazu. Dementsprechend auch für den brasilianischen Nationalfußball sehr wichtig, glaube ich, weil gerade solche Spieler wie Gabriel Martinelli, was man jetzt auch zuletzt bei der Nationalmannschaft gesehen hat, jetzt schon extrem von ihm schwärmen und durch ihn ja mit Sicherheit nochmal einen weiteren Step nach vorne machen im Spiel mit dem Ball, aber auch gegen den Ball.
Ich frage mich jetzt schon, wann das Stufenmodell nach Fernando Diniz dann auch in der Sportwissenschaft Anwendung findet und gelehrt wird. Also es klingt für mich schon nach einem Modell, das alleine dafür hat sich jetzt dieser Podcast schon gelohnt. Danke dafür deine Ausführung. Ich habe das so intensiv auch noch nicht gehört und auch noch nicht verfolgt. Finde ich brutal spannend, auch gerade für alle, die bei uns ja regelmäßig reinhören, selbst Trainer sind, selbst sich dafür interessieren, sei es eben auf Amateur-, Jugendniveau, was auch immer, gibt es ja immer wieder Sachen, die man auch gut für sich nutzen kann und dass da vielleicht auch die eine oder andere Trainingsübung mal findet. Also da gerne mal bei Twitter oder eben bei X vorbeischauen und mal nach Denise suchen. Hört sich für mich brutal spannend an und hat ja dann auch in einem Riesenerfolg gemündet. Du hast es ja vorhin schon beschrieben, eben dieses gewonnene Finale in der Copa.
Ja, genau. Dementsprechend hat man die Liga so ein bisschen schleifen lassen, wurde da jetzt am Ende des Tages Siebter. Aber ist in Brasilien auch recht egal, sag ich mal, weil du bis zum, ich glaube, 11. Platz oder 12. Platz immer noch international spielst. Durch den Copa Libertadores-Gewinn sind sie jetzt ja auch Sowieso qualifiziert
Ja.
nächstes Jahr direkt schon wieder für die Gruppenphase. Im Gegensatz übrigens zu Botafogo und zu Bragantino, die in die Qualifikation müssen. Das ist nochmal der nächste Nackenschlag für Botafogo. Ja, wie gesagt, der Fußball von Denis brutal spannend. Dementsprechend den meisten Ballbesitz der Liga gehabt, die meisten Dribblings, die meisten Läufe mit dem Ball. Obwohl es ein doch eher älterer Kader ist. Also gerade wenn man mal auf Keno blickt, der da ja auf Außen spielt, der ist jetzt schon 34. Aber gleichzeitig hat man auch einen Marcelo, den man natürlich von Real Madrid kennt, der ja mittlerweile auch schon 35 ist. Und ja, gerade im Copa Libertadores-Finale war das dann nochmal ganz cool, auch nochmal Felipe Melo in der Innenverteidigung mitzunehmen, der mittlerweile auch schon auf die 40 zugeht. Auch Ganso schon 34. Also ein extrem cleveres Team, mit dem du aber trotzdem, ja, also mit dem du diesen Fußball natürlich auch spielen kannst. Aber du hast eben gleichzeitig auch vor allem zwei Spieler, die extrem spannend sind. Gianmarcano möchte ich noch nennen, 35, auch sehr, sehr alt. Übrigens ein Argentinier auch wieder. Hat in der Copa Libertadores vor allem extrem gut getroffen. Ja, aber die zwei alles entscheidenden Spieler, die im Prinzip natürlich jeder auf dem Schirm haben sollte. André zum einen, ist ganz klar, super druckresistent, in jeder Aktion eigentlich beteiligt, lässt sich gerne auch so ein bisschen auf die Sechser oder in die Innenverteidigerposition zurückfallen. Gegen den Ball ein richtiger Staubsauger, mit dem Ball kann er den Ball transportieren, sehr mutig nach vorne spielen, sehr, sehr starke Athletik. Und du hast bei ihm in jeder Aktion im Copa Libertadores-Finale das Gefühl gehabt, dass er das hier gar nicht mehr ernst nimmt. So vom Ding her, dass er eigentlich viel besser ist als alle anderen und das halt auch weiß. Aber natürlich trotzdem nicht überheblich, sondern dementsprechend abgeklärt in jeder Aktion. Ja.
Ja, ich finde es auch wirklich unglaublich, da seine Entwicklung zu sehen. Wir haben ja letztes Jahr, ich glaube das Jahr vor, davor auch schon, unseren Trade Advent immer wieder durchgezogen, diesen Adventskalender, wo wir jeden Tag eine Liga ein bisschen beleuchten. Da habe ich ihn auch schon mal vorgestellt. Das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen her. Und ich finde gerade so als zentraler Mittelfeldspieler eine Passquote von 95% zu haben, ist halt schon ein Ausrufezeichen. Also, das ist ja immer ein Wert, der so ein bisschen in Verruf gerät, weil klar, du kannst natürlich viele Pässe einfach 3 Meter zum Nebenmann bringen und hast dadurch eine hohe Quote. Aber wenn man über eine Saison hinweg über 3000 Minuten spielt und dann auf so einen Wert kommt, das ist einfach pure Qualität. Also diesen 22-Jährigen werden wir garantiert in Europa sehen und ich glaube, der wird auch nicht allzu billig sein für den Club, der sich ihn am Ende sichert. Man hört ja schon, wie du schon gesagt hast, Liverpool unter anderem dran. Also in so eine Sphäre wird es dafür ihn auch gehen.
Genau, und der entscheidende Treffer im Copa Libertadores-Finale gelangt John Kennedy, der bis dahin noch nicht so richtig auf dem Schirm war von vielen, aber seitdem ja schon auch gesehen wird, hat jetzt auch wieder getroffen in den letzten Spielen noch der Saison. Unglaublich schnell, sehr, sehr gutes Tempo-Dribbling, brutale Tiefenläufe, technisch richtig gut. Ist im Prinzip vom Typ her so ein bisschen Richtung Endrick, aber schon 21 natürlich. Aber ein Spieler, den ich mir auf jeden Fall genauer anschauen würde, wenn ich einen Stürmer suche in Europa, der hat, glaube ich, noch eine ganz große Zukunft vor sich. Ist ja im Finale der Copa vom Platz geflogen, weil er am Zaun mit den Fans gejubelt hat, nachdem er schon gelb hatte davor.
Ja.
Also vielleicht nicht der cleverste Spieler, aber von der spielerischen Qualität super gut. Und er wird dann ja intern durch Kouaou Elias ersetzt werden, 17-Jähriger. Ja. Nationalspieler, der auch bei der U17 WM dabei war, der jetzt auch schon einen Marktwert von 4 Millionen hat, bei den Profis noch gar nicht richtig mitgespielt hat, aber Talent, ja, geht in Richtung Estevão, also absolutes Top-Level in der brasilianischen Jugendarbeit.
Lass uns zum Abschluss, würde ich sagen, noch über zwei Sachen sprechen. Du darfst gleich gerne aussuchen, womit wir beginnen. Wir wollten uns nochmal dem FC Santos kurz widmen und wir wollen natürlich auch noch das ein oder andere Top-Talent nennen, aus den Clubs, die wir jetzt hier nicht intensiv vorgestellt haben. Womit wollen wir loslegen?
Ja, Santos, Abschiedskampf und kurz ein, zwei Worte zu Vasco und zu Bahia, die beide extrem spannend sind in ihrer aktuellen Situation. Gerne. Schließ mal los mit Santos, die zum ersten Mal in der 111-jährigen Vereinsgeschichte abgestiegen sind. Der Ex-Verein von Pelé, von Neymar, und auch von Rodrigo.
Ja, ganz genau. Also ein weiterer Dino im europäischen Fußball, nachdem es ja in den letzten Jahren den HSV und auch Genua getroffen hat, in Italien. Jetzt ist es Santos, die eben den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Was ich hier wirklich erschreckend finde, es gab ja 38 Saisonspiele und man hat nur 15 Tore in dieser ganzen Saison aus dem Spiel heraus erzielt. Also wahnsinnig wenige Tore, generell 12 weniger als nach Expected Goals. Nach dieser Metrik hätte man die Liga übrigens gehalten, wenn man einfach seine Chancen konsequenter genutzt hätte. Aber ja, Santos nicht nur offensiv ineffizient, sondern eben auch defensiv mit den drittmeisten Gegentoren. Sehr viele 1 gegen 1 Duelle generell, hatten eigentlich mit Jefferson Soteldo und auch mit Lucas Lima gleich zwei Spieler in den Top 4 der Expected Assist Metrik, also durchaus sehr starke Vorlagengeber, die beide zusammen auch 4 Assists mehr haben müssten auf ihrer Habensseite. Generell ein sehr linkslastiges Spiel. Aber wie gesagt, Chancenverwertung bei Santos, das Riesenproblem in der Saison und eben diese Flut an Gegentoren. Und ja, auch Marcos Leonardo, der 20-jährige Angreifer, konnte mit seinen 13 Toren da nicht Schlimmeres verhindern, hat auch die meisten Großchancen in der ganzen Liga vergeben. Also auch er nicht unbedingt nur aufgrund seiner 13 Tore als sehr positiv zu bewerten. Aber klar, an einem 20-Jährigen kann man es am Ende des Tages auch nicht festmachen. Und so steht am Ende ein Abstieg, der ja, doch, auch glaube ich, etwas unerwartet kam, weil eben, du hast es angesprochen, die Konkurrenz eben aus Bahia dann am letzten Spieltag plötzlich ja, den Dritten geschlagen hat, nämlich Mineiro geschlagen und eben Vasco da Gama eben gegen Bragantino gewinnen konnte. Beides, glaube ich, Ergebnisse, die man so gar nicht unbedingt vermutet hatte. Parallel dazu eben Santos, ihr letztes Saisonspiel verloren, zu Hause gegen Fortaleza, hätte auch nicht unbedingt sein müssen und so, ja, kam das Ganze dann auf die Spitze getrieben und Santos stieg ab.
Zwei Punkte dazu. Zum einen Fortaleza, du hast sie angesprochen, wären Dritter gewesen nach Expected Points in der Saison. Vor allem durch den starken Konterfußball. Auch recht spannend. Also wenn wir jetzt 2 Stunden sprechen würden, könnte man da auch nochmal tiefer reingehen. Ja, und Jefferson Soteldo, der dafür gesorgt hat, dass mehrere hundert Leute in Santos jetzt ein neues Auto brauchen, weil ihr eigenes angezündet wurde. Da gab es ja richtig krasse Ausschreitungen in Santos. Da wurden ja Häuser angezündet, Autos angezündet und so weiter und so fort. Und ein Mann wird eben für alles verantwortlich gemacht und das ist Jefferson Soteldo. Also es gibt diverse Grafiken, wo er gehängt wird etc. Ist alles auf eine Szene zurückzuführen, ja, die so vor ein, zwei Monaten passiert ist, als man gegen Vasco gespielt hat, als man geführt hat. Soteldo dann den Ball auf Außen bekommen hat und sich dann mitten im Spiel einfach auf den Ball gestellt hat mit beiden Füßen und so ein bisschen rumbalanciert hat und eben nicht versucht hat, den Angriff weiter auszuspielen. Ja, dann kam 5 Sekunden später ein Vasco-Spieler angerauscht, der ihn komplett aus dem Leben gegrätscht hat. Und das wird so ein bisschen als die Szene der Saison von den Santos-Fans beschrieben. Da gab es auch so ein recht witziges Meme, wo man gesehen hat, wie Soteldo auf dem Ball steht und den Ball so nach unten drückt und der Ball drückt im Prinzip Santos in der Tabelle nach unten. Ja, man hat sich viel mehr von ihm erwartet, ist der absolute Top-Verdiener im Kader. Ein Tor, waren trotzdem 6 Vorlagen, aber ja, für die Fans vor allem die Tore einfach zu wenig bei ihm. Und eben diese eine Aktion, die so ein bisschen dann auch aufgezeigt hat, warum dann auch Vasco sich zum Beispiel gegen Botafogo bewiesen hat, da das Spiel gewonnen hat. Und dann eben auch am letzten Spieltag gewinnen konnte, weil man einfach viel mehr Leidenschaft mitgebracht hat. Und da war Soteldo eben so der, ja, ausschlaggebende Punkt, an dem man halt gesehen hat, so Santos hat keine Leidenschaft. Zumindest haben die Fans das so wahrgenommen. Vasco vielleicht dazu kurz. Ja, kleines Team, starke Fanbase, wie vorhin schon besprochen. Haben auch ein paar spannende Talente, dazu Gary Medel als Innenverteidiger und Kapitän. Stadion liegt direkt an der Favela dran, also richtig am Hügel. Ist auch ja schon ein bisschen wild da nachts, aber ja, sehr altmodisch. Wird jetzt durch 777 so ein bisschen modernisiert alles. Trotzdem hat man, wie gesagt, spannende Talente. Gabriel Pech, da war Nantes im Sommer dran. Da wurden 6 Millionen aber abgelehnt für ihn. Rayan, sehr spannend. Bruno Praxedes, der von Bragantino ausgeliehen ist. Und Marlon Gomes. Und hatten auch die besten Schusspositionen der Liga. Auch ganz spannender Wert. Und zu Bahia noch ein, zwei Worte. Absoluter Leistungsträger bei Bahia, Kauli Sousa, den man noch vom MSV Duisburg kennt. Der die drittmeisten Chancen der gesamten Liga kreieren konnte. Auch den höchsten Threat der Liga, also die höchste Gefahr durch seine Aktionen, vor allem durch seine Schnittstellenpässe. Absoluter Leistungsträger dort gewesen. Interessant, Bahia wurde ja von der City Football Group übernommen. Die halten da jetzt 90% dran. Und für mich schon wieder ein brutal cleverer Move, weil wenn du auf Bahia schaust, Bahia liegt in Salvador. Salvador ja auch WM-Standort gewesen 2014. Stadion mit über 50.000 Plätzen. Und es gibt keinen Erstligisten im Umkreis von 1.300 Kilometern um Salvador. Das heißt, es ist ein absoluter Talentepool in dieser Umgebung, den man komplett ausschöpfen kann. Jetzt ein recht alter Kader noch, aber das wird die City Group mit Sicherheit in den nächsten Jahren ändern. Deswegen der Klassenerhalt extrem wichtig gewesen für den Club, dass man dort jetzt eben richtig loslegen kann. Und natürlich auch eine Fanbase dort erschaffen, die ganz, ganz stark nach gutem Fußball dort lechzen in dieser Region, weil die Stadt alleine hat schon über 200 Millionen Einwohner. Also für mich mit der cleverste Standort, mit die cleverste Standortwahl von allen Investorengruppen, die aktuell so auf dem Markt sind.
Sehr, sehr spannende Insights. Übrigens Bahia und Fortaleza, die du eben beide angesprochen hast, jetzt insgesamt mit 9 Kontertoren in der Saison jeweils, finde ich auch ein unglaublich hoher Wert, da immer wieder nach Umschaltaktionen zu treffen. Ich würde noch 3 Spieler ergänzen. Du hast jetzt schon ein paar genannt. Einer noch von Vasco, den du, glaube ich, noch nicht genannt hast, mit Lucas Piton. Meiste Schlüsselpässe in der ganzen Liga gespielt und die meisten Einsatzminuten aller U23-Spieler gesammelt. Der Linksverteidiger da eine absolute Institution bei Vasco da Gama. Ich würde gern noch Pablo Maia ansprechen von São Paulo. São Paulo übrigens nach der ewigen Tabelle in Brasilien da der Krösus der Liga. Zentral defensiver Mittelfeldspieler, 21 Jahre, sehr, sehr hohe Passgenauigkeit, ähnlich wie bei André und bringt den Ball eben auch immer wieder ins letzte Drittel hinein. Hatte ja auch große Anteile gehabt, große Spielanteile schon in der Saison. Den finde ich sehr spannend. Und einen dritten noch, den wir auf jeden Fall nochmal nennen müssen, nämlich Vitor Roque, zu dem du, glaube ich, kürzlich erst eine Analyse für Sky gemacht hast, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern überlasse ich da die meisten Worte dir. Von mir nur der Fakt, dass er nur 143 Minuten pro Tor braucht, damit die drittbeste Quote aller Angreifer in der Liga und das mit 18 Jahren.
Ja, viel Tiefgang, viel Tempo, starke Technik, gut vor dem Tor. Ja, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren oder könnte sich in den nächsten Jahren zu so einem kleinen Duell auch zwischen Barcelona, wo er hinwechseln wird, und Real Madrid, ja, entwickeln zwischen Endrick und Vitor Roque, wenn sich beide so entwickeln, wie man sich's erhofft. Ich sehe Endrick noch als ein bisschen talentierter, Vitor Roque, der vielleicht jetzt schon ein bisschen weiter ist, aber beide auf jeden Fall mit absolutem Weltklasse-Niveau. Ich nenne noch einen Spieler dazu, dann sind wir, glaube ich, auch erstmal durch mit der Episode. Ganz spannend übrigens, weil es mir gerade noch einfällt, du hast Sao Paulo, den führen in der Liste angeführt, in der ewigen Tabelle. Der Ex-Torhüter, der Torjäger Rogerio Ceni, der ist jetzt Sportdirektor bei Bahia. Also
Okay.
da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis.
Ja.
Und wir haben natürlich noch so ein paar große Clubs in der Liga, über die wir jetzt nicht so richtig gesprochen haben. Paranaense mit Vitor Roque ist ein Beispiel, Internacional Porto Alegre, aber eben auch Corinthians, die auch mit zu den größten Clubs überhaupt gehören. Und die haben einen zentral defensiven Mittelfeldspieler mit Gabriel Moscardo, der jetzt schon von ganz vielen Clubs in Europa gejagt wird. 1,85 groß, hat sich ja nach wenigen Wochen nach seinem Profivertrag jetzt einen absoluten Terrierschnitt, Haarschnitt zugelegt, mit wirklich 1 Zentimeter und dann mit dem Rasierapparat drüber, sieht damit jetzt richtig aggressiv aus. Gutes Tempo, wirklich auch beweglich, trotz seinen 1,85. Viele Läufe auch mit dem Ball, aber gleichzeitig unglaublich zweikampfstark. Aber auch sehr, sehr clever im direkten Zweikampf. Also erobert viele Bälle im defensiven Mittelfeld, super Stellungsspiel, hohe Qualität im Passspiel. Könnte da noch ein bisschen mutiger werden, aber gerade wenn einen richtigen Stay-Back-Sechser sucht, der ist bei Moscardo mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber auch hier wieder, nachdem es kein Argentinier ist, zahlt man direkt mal das Doppelte an Brasilien-Tax.
So ist es. Ich würde sagen, eine sehr runde Episode. Wir haben jetzt hier knapp über eine Stunde gesprochen. Also sind gar nicht mal so sehr aus unserem Zeitplan rausgekommen, wie wir es vielleicht am Anfang vermutet haben. Sehr, sehr viele spannende Facts, vor allem natürlich auch durch deine Brasilienreise, dass du auch direkt vor Ort warst. Glaube ich, für viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch sehr, sehr eindrucksvoll, da nochmal ein bisschen was zu hören. Und ja, ich würde sagen, lass uns kurz einen Prozess machen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich übergebe nochmal die Worte an dir, damit du dich jetzt auf Portugiesisch auch verabschieden kannst.
Boah, da erwische ich mich jetzt auf dem falschen Fuß. In Brasilien wurde immer nur Ciao gesagt. Deswegen sage ich jetzt auch Ciao, und bis zur nächsten Episode.